Das lässt sich vielleicht als Spielplatz für Jugendliche irgendwie beschreiben. Das heißt, am Ende ist es ein relativ großes, sehr altes Industriegebäude, was so ein bisschen zur Ruine verkommen ist, wo jetzt sich eine Initiative gefunden hat, die hier den Raum irgendwie belebt. Und das unter der Prämisse, einen Freiraum für Jugendliche zu gestalten.
Na, aus meiner Perspektive ist es Dorf der Jugend ein Konzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit für den ländlichen Raum mit der Zielstellung, Jugendkultur und Jugendarbeit wirklich auch für Jugendliche, also was bedeutet Zielgruppe 14 bis 27 und Hauptzielgruppe so 15, 16, 17 halt zu erreichen und damit auch den ländlichen Raum für die Zielgruppe auch wieder attraktiver gestalten zu können und dass sie halt Freizeitmöglichkeiten haben, in denen sie sich halt selbst verwirklichen können. Und aus heutiger Perspektive kann ich ja auch irgendwie sagen, aus sozialarbeiterischer Sicht hat es ja jetzt funktioniert, schon über die letzten Jahre.
Du, Tobias, hast jetzt ja schon was zu der Zielgruppe gesagt, an die sich das Projekt richtet. Wer beteiligt sich denn jetzt genau an dem Projekt und gestaltet das? Und was läuft da gerade so aktuell im Dorf der Jugend?
Aktuell sind es vielleicht so das Hauptteam, so 20 Jugendliche. Beim Alter bin ich mir tatsächlich unsicher. Ich würde sagen 15 bis 21. Dann gibt es halt über Freundeskreise, über Bekanntschaften und so bestimmt noch 40, 50 Jugendliche, die da irgendwie um die Hauptgruppe drumherum sich im Projekt engagieren. Genau, Hauptgruppe meint irgendwie Leute, die relativ regelmäßig zu den Plänen kommen und aktiv an der Gestaltung mitwirken und das in regelmäßigen Abständen.
Naja, aktuell läuft im Endeffekt der Umbau unserer Struktur, dass wir überhaupt wieder arbeitsfähig werden können. Also das muss man schon so sagen, das nimmt halt eigentlich aktuell den meisten Raum ein, dass wir es auf der Reihe kriegen, halt auch wieder entsprechend des Konzeptes offene Kinder- und Jugendarbeit machen zu können. Weil wir ja durch das Gelände und die mittlerweile Nutzbarkeit des Geländes, also mit einem großen Garten, Skatepark, Basketballplatz, das Café und, ja viele, viele Angebote haben, die auch von Jugendlichen und Erwachsenen außerhalb der Zielgruppe genutzt werden. Im Garten oder auf dem Skatepark sind halt auch Kinder und soll ja auch alles irgendwie begleitet sein durch die offene Kinder- und Jugendarbeit und Angebote geschaffen werden. Und das schaffen wir halt gerade nicht oder kriegen wir halt einfach aufgrund der Problemlagen mit den fehlenden Sozialarbeiterinnenstellen halt aktuell nicht hin. Und das ist gerade so unser Hauptschwerpunkt. Deswegen ist es schwer zu sagen, welche Angebote laufen. Wir versuchen das zu machen, was wir irgendwie machen können. Im Endeffekt ist es eine Bestandssicherung und das Ziel, das so umzubauen, dass wir auch wieder tatkräftig Angebote gestalten können.
Auf die strukturellen und finanziellen Schwierigkeiten des Projekts würde ich dann später gerne nochmal zu sprechen kommen und jetzt mit euch erstmal auf die Region blicken wollen, wo sich denn das Projekt befindet. Denn die mobile Opferberatung zum Beispiel bezeichnet als einen Schwerpunkt rechter Gewalt in Sachsen den Landkreis Leipzig, wo sich ja das Dorf der Jugend auch befindet, nämlich in Grimma. Und nach den größeren Städten wie Dresden und Leipzig und Chemnitz wurden eben dort die meisten Übergriffe rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt gezählt. Und Sachsen gilt als Hochburg der AfD und Grimma ist er auch der Gründungsort der Blauen Partei von Frauke Petri. Das Dorf der Jugend scheint da so als Gegenpol zu diesen Verhältnissen, also dem gegenüber zu stehen. Wie macht sich das denn für euch bemerkbar, dass ihr eben in diesen Verhältnissen verortet seid? Wie ordnet ihr das vor diesem Hintergrund ein, was da in dem Projekt passiert?
Ich glaube, woran man es jetzt hier im Projekt aktuell am meisten merkt, wenn man hier ist, ist so der Fahrradweg, wenn man das Containercafé offen hat, weil es ja schon oftmals vorkommt, dass Leute vorbeifahren mit dem Fahrrad, uns ansprechen, beziehungsweise uns eben nicht ansprechen, uns irgendwie nur Dinge hinterherrufen, beziehungsweise dann, wenn es mal zu einem Gespräch kommt, schon wieder in die Realität zurückgeholt wird, dass man halt in Sachsen, beziehungsweise konkret halt im Landkreis Leipzig lebt. Und da haben wir schon, also wenn man hier sich in dem Projekt normalerweise engagiert, dann hat man diesen Eindruck nicht, beziehungsweise habe ich den Eindruck, dass wir hier eine andere Realität leben, als wie in Sachsen normal ist. Aber da wird man halt dann sehr schnell zurückgeholt, sobald man halt vor die Türen geht und wieder quasi der wirklichen Realität und nicht beziehungsweise der Utopie des Projektes halt entgegenblickt.
Man könnte das jetzt ganz plakativ sagen mit Gegensätze ziehen sich an.
Ja, oder so.
Wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe und auch von so, oder auch die Motivation beschreiben soll, warum ich mir als junger Mensch und dann als Student der sozialen Arbeit halt eher Gedanken gemacht habe über den ländlichen Raum und die Möglichkeit halt irgendwie den ländlichen Raum attraktiver zu gestalten und eben nicht ganz komplett halt diesen nationalen und auch menschenfeindlichen Treibhalt zu überlassen, dann hat das Aufwachsen hier in dieser Region für mich schon eine große Rolle gespielt. So, weil man da halt einfach auch in seiner Jugend viele Erfahrungen gemacht hat. Krimma liegt, muss man schon sagen, so die Hotspots der regionalen Szene, die sind halt so um Krimma drumherum. Ne? Und irgendwie muss man schon sagen, dass Krimma selber als Stadt, wenn man nur die Kernstadt nimmt, jetzt nicht so die krasse Hochburg war, sondern dass halt von außen her, von den Dörfern und von den umliegenden Städten halt, wenn ich mich zurückerinnere, ne, wir hatten früher ganz viele Probleme als Jugendliche mit halt Nazis aus Kolditz, Wurzen, Rochlitz, ne, so der Gegend. Und das hat da von außen schon auch so eingewirkt. So richtig beschreiben kann ich das halt auch nicht, aber es ist halt, man hat halt das Gefühl, man ist halt irgendwie ständig von irgendwie von Nazis umgeben oder von Leuten, die irgendwie Offenheit und Menschlichkeit ablehnen. Ja. Und da hat Nils schon recht, ne? Das wird eben häufig bewusst, wenn man aus unserer Blase, ne, des Projektes halt auch rausgeht. Und so die Region um Burma, also da ist ja auch die Nazi-Szene halt sehr aktiv und sehr gut strukturiert. Das wirkt zum Glück nicht bis zu uns in den ehemaligen Muldentalkreis rüber, aber ne, so die Dörfer und Wurzen, Kolditz spielt halt hier schon auch eine Rolle.
Tobias, du hast jetzt ja so Wissen schon beschrieben, wie das für dich war, das Aufwachsen in dieser Region. Und ich würde gerne mit Nils mal darauf blicken, wie das gerade aktuell vielleicht ist, das Aufwachsen da, denn bei den rechten Aufmärschen in Sachsen, wie die zum Beispiel letztes Jahr in Chemnitz stattgefunden haben oder aber bei Pegida in Dresden stattfinden, da wurde festgestellt, dass es sich bei den Teilnehmern vor allen Dingen um eine Altersgruppe ab 30 bis 50 Jahre handelt und bei den Gegenprotesten sich vor allen Dingen jüngere Menschen engagieren. Und wenn man halt jetzt dieses Bild nimmt, impliziert das ja, dass die jüngere Generation da die rechte Ideologie weniger bisher Fuß fassen konnte. Wie nimmst du das denn wahr, Nils? Wie hast du das an der Schule wahrgenommen?
Ich bin jetzt mittlerweile auch schon 2 oder 3 Jahre aus der Schule raus und ich muss sagen, als ich in der Schule war, habe ich das tatsächlich nicht so intensiv wahrgenommen. Ich glaube, das war nochmal eine andere Zeit, als Pudding groß geworden ist, aber als ich quasi in der Schulzeit war, als ich jugendlich war, oder wurde ich nie mit Gleichaltrigen konfrontiert, die strukturell organisiert waren in irgendwelchen Neonazi-Organisationen und habe nie körperliche Gewalt erfahren müssen oder sowas. Das hat sich also irgendwann dann zu Ende meiner Schulzeit so ein bisschen angefangen, als die ganze GIDA-Geschichte hochkam. Da gab es dann auch irgendwann in Krimma, also so ein Ableger davon, das nannte sich damals die Bürgerbewegung, wo dann auch Menschen aus, also die auch auf meine Schule gegangen sind, da auch hingegangen sind, das waren relativ wenige, und dann halt gab es halt die Gegenproteste. Also wir haben BIA mitgestaltet, damals noch, als wir im Jugendhaus aktiv waren mit der Schule ohne Rassismus-Initiative. Da ist auch schon aufgefallen, dass die Leute, die bei so einer Bürgerbewegung beziehungsweise bei so einem GIDA-Aufmarsch halt mitlaufen, sind halt Ü30, ich würde fast so weit gehen, das war hier schon fast Ü40 im Durchschnitt. Aber was man jetzt halt hört von Leuten, die im Projekt aktiv sind und noch zur Schule gehen, ist schon so, dass gerade durch das Aufkommen der identitären Bewegung Leute wieder sich strukturell organisieren und halt auch Leute gezielt, die sich offen engagieren in Projekten wie unserem, halt dafür auch verbal attackiert werden, dass sie das eben tun. Sowas habe ich nie mitbekommen, glücklicherweise, aber es ist jetzt schon so, dass sowas wieder passiert. Wenn man eben hört, dass man halt, ich will die Begriffe gar nicht im Mund nehmen, aber bekommt man in der Schule halt Begriffe an den Kopf geworfen, die halt unschön sind, von Leuten, die halt sich offenkundig, was halt über soziale Medien nachweisbar ist, zum Beispiel in der identitären Bewegung engagieren. Das ist irgendwie mittlerweile wieder schlimm. Genau, und auch gab es letztes Jahr so eine Aktion, wo quasi ein Banner an der Schule aufgetaucht ist von der identitären Bewegung. Und da gab es von Seiten der Schule, muss man so hart sagen, halt fast überhaupt keine Reaktion. Wobei man halt von SchülerInnen, die aktuell auf das Gymnasium gehen, halt hören kann, dass regelmäßig irgendwelche Flyer oder Sticker dort auftauchen und das völlig unkommentiert bleibt. Gefühlt nach außen hin, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, was intern in der Schule da abläuft, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da irgendjemand Interesse daran hat, das wirklich aufzuarbeiten, was eben eine identitäre Bewegung ist und was die eben tut und warum die so gefährlich ist. Dass es eben nicht nur einfach ein paar, wie sagt man immer so schön, Jugendliche sind, die gerade rebellieren wollen oder so.
Und euer Projekt, das Dorf der Jugend, das besteht jetzt seit, glaube ich, 2015. Ihr könnt mich auch gerne da noch mal korrigieren. Und das ist einer der wenigen Orte in der Umgebung, wo antifaschistische, solidarische, so würde ich das jetzt erstmal bezeichnen, Jugendarbeit stattfindet und überhaupt auch ein Angebot sich an Jugendliche richtet. Und ihr meintet auch ja schon, dass die Nachfrage nach dem Angebot sehr groß ist. Wie sehen denn die Reaktionen auf das Projekt in Krimmer und Umgebung aus? Und habt ihr da jetzt auch schon eine Wirkung auf den ländlichen Raum oder auf die Jugendlichen, die das nutzen, durch das Projekt festgestellt?
Also um deine Jahreszahl zu korrigieren, also die Projektidee vom Dorf der Jugend, die ist irgendwann 2012 schon entstanden und hat sich dann entwickelt. 2014 ist dieses Areal hier dazugekommen, was eher ein Zufall war, weil die grundsätzliche Idee ist, dass man Jugendliche an ihren Orten einfach zusammenbringt und dass Jugendliche sich untereinander gegenseitig stützen, um eine attraktive Freizeitgestaltungsmöglichkeit zu haben. Also unabhängig von dem Areal, was wir gerade aktuell betreiben. Und seit 2017 gibt es das auch quasi fundiert in einem pädagogischen Konzept. Also bloß um das noch grob den Jahresrahmen zu konkretisieren. Was die Wirkung betrifft, das ist eine spannende Frage, weil das schlägt sich halt so langsam jetzt erst nieder. Also man muss schon sagen, dass durch die Angebote, die wir hier machen können, halt Jugendliche aller Couleur mit jeglicher Prägung durch Elternhaus und Freundeskreise auf Angebote zurückgreifen. Also ob das nur der Garten ist oder der Skatepark oder das Café oder bei Veranstaltungen, bei Konzerten. Also es ist schon spannend, weil da tatsächlich Jugendliche kommen, die man jetzt nicht sofort in einen subkulturellen Kontext halt packen würde. Weil halt das eins der wenigen Angebote überhaupt hier ist. Abgesehen von, wir hängen irgendwo an der Mulde auf ein paar Bänken rum oder gehen in die einzigste Diskothek, die es hier in der Umgebung gibt. Das nehmen wir wahr, ohne dass ich da jetzt konkret irgendwas sagen könnte über die Backgrounds der einzelnen Jugendlichen, die diese Angebote wahrnehmen. Was wir merken an Veränderungen, dass Erwachsene, wie drückt man das jetzt aus? Also entweder Erwachsene finden es gut, dass es diese Angebote für Jugendliche gibt, oder Erwachsene stecken das unhinterfragt sofort in irgendeine Ecke, ohne zu wissen, was wir überhaupt machen. Und das ist eigentlich spannend, wie Erwachsene darauf reagieren, was ja dann auch wiederum Auswirkungen hat, wie Erwachsene dann gegebenenfalls mit ihren Kindern, die dann vielleicht irgendwie im jugendlichen Alter sind, auch umgehen und ob sie denen verbieten, hierher zu kommen oder was auch immer. Oder ob sie das gerade gut finden, wenn sie hierher kommen. Also das ist spannend, aber da ist einfach der Zeitraum zu kurz, um da irgendwie dir jetzt eine genaue Antwort darauf zu geben, welche Wirkung das Projekt erzeugt hat. Es gibt in der sozialen Arbeit sowas wie eine indirekte Aktivierung von Akteuren in der Zivilgesellschaft. Und da kann man sagen, die hat stattgefunden. Wenn das Jugendamt mit den Jugendlichen reden will, wenn die Stadt der Oberbürgermeister und der Stadtrat mit den Jugendlichen reden will, dann ist es schon was, wo man sagen kann, das ist ein Erfolg, dass das stattgefunden hat. Aber das ist eine indirekte Aktivierung, auf die ich jetzt als Sozialarbeiter in erster Linie keinen wirklichen Einfluss habe. Also die passiert oder die passiert nicht. Das kann ich schlecht planen. Aber es hat mehr oder weniger funktioniert, dass eben diese außerhalb meiner Arbeit liegenden Gruppen jetzt mit dem Projekt, mit den Jugendlichen reden wollen. Und das ist was Positives.
Ich habe jetzt in letzter Zeit schon den Eindruck, dass das, was wir hier machen, beziehungsweise dass das, was wir als Jugendliche hier tun, was Neues ist. Und das auch nicht zuletzt, weil wir eben einfordern, mittlerweile halt eine Stimme zu bekommen, beziehungsweise ernst genommen zu werden. Das ist aktuell in unserer Gesellschaft halt nicht so, dass Jugendliche irgendwie, wenn sie Dinge tun, sofort dafür respektiert oder akzeptiert werden, was unter Erwachsenen schon irgendwie was anderes ist. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man einfordert, als Jugendlicher gehört zu werden und Leuten, konkret Erwachsenen eben das erklärt, warum und wie man irgendwas macht, dann funktioniert das. Der Pudding hat das ja angedeutet, wir hatten in der letzten Woche oder vor zwei Wochen Gespräche im Stadtrat und da hatte ich schon den Eindruck, man kann, sobald sich Erwachsene darauf einlassen, Jugendlichen zuzuhören und das verstehen wollen, funktioniert das irgendwie. Und das ist ziemlich cool, weil ich das in meinem bisherigen Leben eigentlich nie so das Gefühl hatte. Jetzt abgesehen von meinem familiären und sozialen Umfeld, aber so im größeren Kontext, gerade was städtische Politik zum Beispiel anbelangt, hatte ich das Gefühl noch nicht. Genau, und das funktioniert irgendwie durch das Projekt, ist mein Eindruck, dass Jugendliche eine Stimme finden und eben akzeptiert werden.
Das Dorf der Jugend, ihr habt schon gesagt, das ist eines der wenigen Projekte oder Angebote, die es eigentlich so in der Umgebung gibt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es schon ein wahrgenommenes und ein auch viel ausgezeichnetes Projekt ist, das auch als Leuchtturmprojekt zum Beispiel bezeichnet wird mit Sachsen und bundesweiter Relevanz. Aber eben das spricht ja auch genau dafür, dass es wenig Vergleichbares im ländlichen Raum gibt. Wie ordnet ihr denn den Bedarf ein von Jugendarbeit im ländlichen Raum?
Also es ist tatsächlich so, dass es die Vergleichbarkeit ist echt verdammt schwierig und das ist auch es ist eine ziemlich traurige Erkenntnis, dass es eben kaum vergleichbare Projekte mit der Zielrichtung offene Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum in der Art und Weise halt gibt, was dann wahrscheinlich dazu geführt hat, dass wir eben irgendwie diese Aufmerksamkeit bekommen haben. Der Bedarf an Jugendarbeit im ländlichen Raum, der ist immens. Also der normale Werdegang, ne? Also wenn man alles jetzt außen vor lässt, was das Projekt aktuell geschafft hat, ist, dass Jugendliche, die teilweise gar nicht mehr in Krimma wohnen, die einfach von hier kommen, weil sie hier aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, jetzt aber sonst wo studieren, trotzdem regelmäßig zu den Plänen oder zu den Veranstaltungen oder in ihren Semesterferien nach Krimma kommen und sich hier engagieren. Und das ist, glaube ich, der größte Erfolg, den das Projekt bisher geschafft hat. Und das war auch so eins der dahinterliegenden Ziele, weil der normale Werdegang in allen anderen ländlichen Regionen ist, all die Jugendlichen, die sich irgendwie engagieren wollen, die selber was auf die Beine stellen wollen, die eben nicht bloß konsumieren wollen, die gehen weg, weil sie im ländlichen Raum für gewöhnlich die Möglichkeiten nicht haben, selbst ihre Ideen umzusetzen. Das geht bei solchen simplen Sachen los, wie wenn du eine Veranstaltung machen willst, das ist erstmal grundsätzlich verboten. Und die Veranstaltung soll ja auch nicht um 10 vorbei sein oder so. Dann wird's schon schwierig. Diese Angebote, die fehlen komplett in den ländlichen Räumen. Und das ist nicht nur ein sächsisches Phänomen, das ist, denke ich, was die ländlichen Räume betrifft, bundesweit der Fall und sogar über die Bundesgrenzen hinaus, wenn ich jetzt über den Verlauf meines E-Mail-Postfaches, den als jetzt Referenz nehme, woher wir angeschrieben werden von Leuten aus ländlichen Räumen, kann man das schon als Phänomen für alle ländlichen Räume in Europa runterbrechen, dass da Jugendarbeit einfach fehlt. Und Angebote für junge Menschen. Also es ist ja nicht so, dass junge Menschen zwangsläufig auch unbedingt immer in der Großstadt leben wollen dann danach. Ne? Aber es ist halt einfach für die Bedürfnisse eines Jugendlichen einfacher in der Großstadt. Also zieht man auch in die Großstadt, wenn man die Schule beendet hat, weil eben die Angebote, die der ländliche Raum bietet, halt einfach nicht attraktiv oder kompatibel mit jugendlichen Lebenswelten. Und damit bricht halt ein großer Teil von Diskurs im ländlichen Raum halt weg, was dann irgendwann, das kann man jetzt, denke ich, einfach auch gut und gerne so behaupten, was dann in der Folge dazu führt, dass dann eben in den ländlichen Räumen solche Aufmärsche möglich sind, wie wir vorhin schon angesprochen haben, in irgendwelchen Bürgerbewegungen und so, und dass eben die Altersstruktur halt dort dann eine ältere Altersstruktur halt ist, weil die halt einfach auch über viele Jahre dann in ihrem eigenen Satz geschmort haben und da irgendwie auch überhaupt gar kein Diskurs stattgefunden hat. Ich meine, das ist halt so eine Eigenheit des ländlichen Raums. Ne? Man kann ja hier im gleichen Alter nicht unbedingt immer und überall aus dem Weg gehen. Das heißt, es passiert ja auch ein Diskurs. Und der hat ja Auswirkungen auf die Einstellung und auf die Gedankenwelt von beiden Seiten. Und wenn dieser Diskurs aber wegbricht, naja, dann sind wir dort, wo wir heute sind. Der Ansatz des ganzen Projektes war ja auch irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, wie Jugendarbeit in ländlichen Räumen wieder attraktiv sein kann und wie die auch wieder gestaltet werden kann. Und da kann ich jetzt sagen, da gibt es jetzt ein Konzept, das ist nicht wirklich neu, weil das bezieht sich im Endeffekt auch bloß auf Ausarbeitungen, die sich Leute in den 60er, 70er Jahren zu Jugendarbeit gemacht haben. Das ist halt ein bisschen angepasst. Ich würde jetzt einfach in der Folge behaupten, ich könnte jetzt einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin aus dem ländlichen Raum ansprechen und fragen, wie kriegen wir das hier bei uns hin? Und ich könnte sagen, jo, kriegen wir hin, setzen wir uns zusammen, hier ist das Konzept. Wie sieht euer Raum aus, in dem ihr euch bewegt? Was gibt's? Wo sind die Jugendlichen? Was machen die so? Was wollen die so? Was beschäftigt die so? Und dann bekommt man mit der gewissen Zeit und der personellen Ausstattung etwas Ähnliches auf die Beine gestellt. Und so bekommt man es auch eigentlich über die Dauer hin, dass wieder mehr attraktive Angebote in ländlichen Räumen halt zur Verfügung stehen.
Tobias, du hast gerade die Notwendigkeit der Förderung von Jugendarbeit im ländlichen Raum betont und ihr beide habt auch schon im Laufe des Interviews angedeutet, dass obwohl ja das vielleicht ein ausgezeichnetes und viel darauf hingewiesenes Projekt ist, das Dorf der Jugend, dass ihr gerade Schwierigkeiten habt, die Nachfrage ja vielleicht zu bedienen und ja da eine gerechte Betreuung zu leisten, weshalb der Trägerverein des Projektes die Anerkennung als freier Träger für Jugendhilfe beantragt hatte. Und durch solch eine Anerkennung ist es dann auch erst möglich, sich für nicht staatliche Förderungen zu bewerben und so mehr Möglichkeiten der Finanzierung zu haben. Und vor circa 2 Wochen ist dieser Antrag jedoch abgelehnt worden. Wie wurde denn diese Entscheidung der Ablehnung argumentiert?
Also es ist ein bisschen witzig. Ich habe, glaube ich, in meiner letzten Antwort gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das Jugendliche gehört oder dass jugendliche Meinungen respektiert werden, das passt jetzt nicht mehr ganz so. Also ich würde das nochmal konkretisieren darauf, dass es irgendwie aktuell zwischen dem Projekt und der Stadt Grimma funktioniert. Wenn wir jetzt auf quasi auf die kommunale Ebene schauen, in der sich das Jugendamt bewegt, ist das eben überhaupt nicht der Fall. Und die Anerkennung wurde durch den Verein beantragt und dann gab es so, also ohne jetzt das, was da alles passiert ist, seit Ende 2016 nochmal runterbeten zu wollen, gibt es so 2 Argumentationslinien, die da geführt wurden. Und die eine, die war so Ende letzten Jahres, direkt als wir den Antrag gestellt haben. Vielleicht muss man da so ausholen, dass quasi die Anerkennung basiert auf den Paragraph 75 aus dem Sozialgesetzbuch 8. Der Paragraph wird eben dann durch die Verwaltung geprüft, wenn man diesen Antrag einreicht darauf. Und da gibt es einen Passus darin, der besagt, dass wenn man quasi Träger der freien Jugendhilfe werden möchte, muss man dem Grundgesetz förderliche Arbeit leisten. Genau, ist ein Punkt gewesen. Da war die Argumentation, dass es da von Seiten der Verwaltung Bedenken gäbe. Und da wurden dann so Dinge angeführt, wie dass wir eben bei dem Crossover Festival im letzten Jahr die Band Egotronic haben auftreten lassen, die ja eben schon klar antifaschistische Texte haben und das auch nach außen vertreten. Oder weiterhin, dass im Gelände Fuck-AfD-Sticker verklebt werden, was eben nicht einem Neutralitätsgebot entsprechen würde, dem man doch als so ein Freiträg unterliegen würde. Auf unserer Graffiti-Wand stand mal I hate Germany. Das waren eben dann so Punkte, die eben angeführt wurden, warum die Verwaltung Bedenken hätte, dass der Verein diese dem Grundgesetz förderliche Arbeit leistet. Daraufhin, als das rauskam, hat der Verein bzw. konkret Tobias eine Stellungnahme dazu verfasst, aus Perspektive der sozialen Arbeit zu solchen, ich würde schon Vorwürfe sagen, gestanden werden kann. Dadurch wurde fast jeder Punkt, der damals genannt wurde, entkräftet. Und den Eindruck haben wir eben auch, dass durch diese Stellungnahme diese objektiven Bedenken irgendwie ausgeräumt wurden und wir schon klar dargelegt haben, dass wir eine Arbeit machen, die dem Grundgesetz förderlich ist, weil wir eben schon demokratische Strukturen stärken und hier eine demokratische Struktur auch leben. Als das dann irgendwann durch war, waren die Punkte auf einmal völlig irrelevant, die damals genannt wurden, diese inhaltlichen Punkte, und es gab jetzt auf einmal so juristische Punkte, die dagegen sprechen würden, dass der Verein anerkannt wurde. Es sind schon Punkte, die man auch anders einschätzen kann juristisch, beziehungsweise die man auch anders auslegen kann. Und genau deswegen haben wir eben das Gefühl, dass auf Biegen und Brechen versucht wird, dass diese Trägerschaft eben dem Verein nicht zugesprochen wird.
Und jetzt vor dem Hintergrund, dass ja Ende Mai Kommunalwahlen stattfinden und im September dann auch die sächsischen Landtagswahlen stattfinden und da ja wieder mit einem sehr hohen Wahlergebnis für die AfD zu rechnen ist, wie bewertet ihr denn die Ablehnung des Antrags und was bedeutet das denn für die Zukunft des Projektes?
Grundsätzlich kann man sagen, dass ohne die Anerkennung bzw. damit einhergehend die ausbleibenden Stellen, die zwingend benötigt werden. Also aktuell arbeitet quasi nur der Pudding in dem Projekt alleine. Das ist eben für eine Person in dem Ausmaß, was wir hier mittlerweile im Projekt haben, halt nicht möglich, das allein zu tun. Und wenn das eben weiter so geht, dann wird das Projekt irgendwann im Sande verlaufen. Das ist, glaube ich, die harte Realität. Und jetzt sind bald Kommunalwahlen, dann sind irgendwann Landtagswahlen und es wird eigentlich immer nur noch schwerer für uns. Höchstwahrscheinlich in der Zukunft.
Du hast es eigentlich alles schon gut gesagt. Das ist halt, das wirkt ein bisschen wie vorauseilender Gehorsam der Verwaltung. Also so wirkt es halt. Ne? Klar sind formelle Gründe, wie Nils schon erklärt hat, die man da ins Feld führt. Aber wenn man das am Kuchenbeispiel festmacht, ne? Der Kuchen ist halt verteilt, was die öffentlichen Gelder der offenen Kinder- und Jugendarbeit betrifft, und da kommt jetzt plötzlich ein neuer Verein mit einem neuen Projekt, was sich halt auch tatsächlich klar gegen Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und gegen Faschismus positioniert halt daher und möchte gerne auch vielleicht ein kleines Stück von dem Kuchen mit abhaben, und das sorgt dann wahrscheinlich für Unmut, da dann der ein oder andere etwas von seinem Kuchenstück abgeben müsste, oder man holt sich natürlich dann, sind dann halt Jugendliche da, die auch zu sagen haben und die damit auch nicht hinter vorgehaltener Hand argumentieren und diskutieren, sondern die das halt sagen, die das auch öffentlich sagen und die damit halt auch überhaupt gar kein Problem haben. So. Und das erzeugt dann natürlich Diskussionen und Gespräche, denen sich die Verwaltung halt wahrscheinlich stellen muss, und ja, vielleicht will man das irgendwie verhindern. Das sind alles bloß Mutmaßungen. Wir wissen es nicht, wir können nicht in die Köpfe der zuständigen Mitarbeiterinnen hineinschauen. Vielleicht sind ihnen ihre Formalien auch einfach nur so wichtig, da kein Weg dran vorbeigeht. Wir wissen es nicht.
Nils, du meintest, wenn ihr keine personelle Unterstützung erhalten werdet, dann wird das Projekt wahrscheinlich längerfristig im Sande verlaufen. Wie werdet ihr denn jetzt weitermachen und wie kann man euch denn unterstützen, dass eben das nicht passiert, dass das nicht im Sande verläuft?
Damit eben es nicht aufhört, brauchen wir weitere Sozialarbeiterinnen hier, die eben genau die Jugendarbeit machen. Weil es aktuell schon so ist, dass der Pudding eher so eine Art Manager- oder Hausmeisterrolle hier hat, und die hat nicht mehr viel mit sozialer Arbeit zu tun, genau. Und das müssen jetzt halt andere Leute irgendwie übernehmen. Da haben wir uns gedacht, wenn es jetzt eben nicht über den klassischen Weg funktioniert, machen wir halt einen Weg, der nicht so klassisch ist, und haben eben versuchen das selbst zu finanzieren über Spenden. Haben da so eine mehrere Kampagnen quasi gestartet, beziehungsweise Möglichkeiten eingerichtet, wie man Geld spenden kann, damit wir eben die Menschen, die hier hoffentlich bald die soziale Arbeit wieder machen, bezahlt werden können. Konkret haben wir da auf der Plattform Patreon eine Kampagne gestartet, wo man einmal einrichten kann, dass man monatlich so und so viel Geld an das Projekt überweisen möchte. Das ist so ein bisschen was wie ein Dauerauftrag über diese Plattform. Und das kann man quasi ab 5 Euro monatlich halt Geld spenden. Gleiches gilt zum Beispiel für PayPal, haben jetzt auch einen Account gemacht, wo man unkompliziert Geld überweisen kann, wenn man diese Plattform nutzt oder eben klassisch die Überweisung auf das Vereinskonto.
Ja, vielleicht, um das auch nochmal zu betonen, wir versuchen hier, und das ist, denke ich, das Wichtige auch für Menschen, die sich mit der Thematik quasi da jetzt auseinandersetzen oder die jetzt diese Sendung hören. Also wir sammeln gerade Spenden für einen gesetzlichen Auftrag. Also für eine im Gesetz geregelte Arbeit, die über eine institutionelle Förderung von Ämtern eigentlich gewährleistet sein muss. Das muss man auch, ich denke, das ist wichtig in der Debatte, auch genau das mit zu betonen. Also ne, wir sammeln Geld für was, wo normalerweise Steuergelder dafür da sind, die über die Jugendpauschale ausgeschüttet werden. Und uns wird halt aber dieses, deswegen auch das Kuchenbeispiel, uns wird halt verwehrt, an diesen Geldern teilzuhaben. Es wird begründet damit, dass wir ja 30 Stunden finanziert bekommen, aber wie Nils schon ein paar Mal gesagt hat, es ist halt einfach mit dieser Stelle 30 Stunden nicht möglich. Es geht einfach nicht. Und das ist eine bittere Erkenntnis.
Ich würde gerne noch zum Schluss einen Ausblick mit euch vornehmen. Und zwar habe ich hier mit euch im Interview über die Situation von solidarischer, antifaschistischer Jugendarbeit im sächsischen ländlichen Raum gesprochen. Dabei kann man ja schon beobachten, dass der Blick auf das Land irgendwie immer auch über eine Abgrenzung zur Stadt geschieht. Und in eben dieser Gegenüberstellung Stadt-Land liegt wahrscheinlich schon ein Problem. Wie könnte da eine bessere Zusammenarbeit von ländlichen und städtischen Raum und Akteurinnen aussehen, um Strukturen wie eure zu stärken? Was würdet ihr euch denn wünschen?
Ich konkret würde mir, glaube ich, einfach wünschen, dass Leute, die sich schon in der Stadt engagieren, einfach hierher kommen und sich das anschauen und mit uns ins Gespräch kommen. Schon das Gefühl, dass es teilweise so ist, dass auf Leute, die jetzt immer noch, auch nach der Schulzeit, in der Provinz abhängen und sich dort engagieren, manchmal ein bisschen herabgeblickt wird, beziehungsweise uns die Möglichkeiten abgesprochen werden, beziehungsweise nicht so viel zugetraut wird. Genau, und mir würde es persönlich schon reichen, wenn mehr Leute aus der Stadt hierher kommen, mit uns sprechen, und dadurch wird sich dann ergeben, wie uns geholfen werden kann. Es reicht schon, wenn bei irgendeinem Konzert jemand sich an die Bar stellt für 2 Stunden, weil das sonst immer dieselben Leute machen und dass Leute dann manchmal auch 4, 5, 6 Stunden dann am Abend machen und dann nichts von dem Konzert mitbekommen, wo sie es vielleicht sogar selbst organisiert haben. Das würde mir schon reichen.
Ich denke, das würde ich auch so sagen. Es ist tatsächlich über die letzten Jahre halt schon besser geworden mit der Zusammenarbeit mit Initiativen und Leuten aus der Stadt, auch mit Clubs. Ich habe da letztens ein Gespräch geführt, als ich auf einer Konferenz, Musikmatch-Konferenz in Dresden halt war. Und das war ganz spannend. Ne? Da ist dann so der Gedankengang gekommen, naja, es ist natürlich logisch, wir bekommen in Grimma halt, wir bekommen nicht die große, coole Band, ne? Weil die große, coole Band, die Jugendlichen sehen wollen, die spielt dann halt in Leipzig. So. Und wenn sie sich mal dazu herablassen, nach Grimma zu kommen, dann spielen sie halt meinetwegen im nächsten Monat dann nochmal in Leipzig, was dann dazu führt, halt einfach, dass dann eben keiner nach Grimma kommt, ne, zu dem Konzert, sondern dass die Leute dann halt darauf warten, bis die Band oder der DJ oder was auch immer halt in Leipzig auftritt. So. Und das wäre auch so eine Sache, ne, da kann man, denke ich, auch viel steuern. Ne. Es muss ja nicht jedes, in Leipzig kannst du jeden Tag auf 5 Konzerte gehen, kannst dich kaum entscheiden dafür, ne? Das macht doch eigentlich auch gar keinen Sinn, ne? Dann wäre so eine Sache, dann sagt die Band, nee, wir spielen nicht in Leipzig, wir spielen dafür in Grimma, Döbeln, Leibniz, Rosswein, was auch immer, und lassen dafür in diesem Jahr das Konzert in Leipzig weg, und zack, fahren die Leute aus der Stadt
hoch aufs Land, besuchen das Konzert und dann helfen vielleicht noch die ein oder anderen mal mit an der Bar, sodass die Leute vor Ort auch was von dem Konzert haben und nicht ständig immer die ganze Organisation stemmen müssen und von den Veranstaltungen, die sie selber organisieren, eigentlich auch nie irgendwas haben. Also das wäre, glaube ich, die größte Hilfe tatsächlich.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, du, Lisa, hattest vorhin noch so die Landtagswahlen, beziehungsweise die Kommunalwahlen erwähnt, dass auch wenn ich gesagt habe, dass es wichtig ist, dass Leute aus der Stadt hierher kommen, auch ich den Eindruck habe, dass gerade eben, weil jetzt die Landtagswahlen sind und weil scheinbar Leute checken, dass es in Ostdeutschland oder konkret in Sachsen halt nach der Landtagswahl ziemlich böse aussehen wird, halt jetzt auf den letzten Metern noch versuchen, was zu reißen. Aber ich glaube, da muss man eben auch so knallhart sagen, dass es nicht mehr verhinderbar ist, dass höchstwahrscheinlich die AfD einen riesen Zuwachs nach der Landtagswahl in Sachsen haben wird und dass wir jetzt durch so einzelne Sachen auf jeden Fall nichts mehr daran ändern werden. Dass es eben super wichtig ist, dass auch nach der Landtagswahl, wenn es eben wirklich höchstwahrscheinlich ziemlich blöd hier sein wird, dann die Leute immer noch da sind und jetzt nicht bloß kurz davor mal dies, das machen wollen, sondern eben genau, wenn es dann soweit ist, die Wahlen durch sind, dass wir dann quasi höchstwahrscheinlich Unterstützung brauchen. Ich will jetzt das nicht alles runterreden. Vielleicht werden die Wahlen noch ganz anders und es wird super teuer, aber das glaube ich nicht.
Und vielleicht noch so zum Schluss. Jetzt habt ihr gesagt, ja, kommt nach Grimma und schaut euch das an und ja, kommt auch kontinuierlicher zu diesen Orten. Was wäre denn dann die nächste Gelegenheit, um mal in die Spitzenfabrik zu kommen und sich das anzuschauen?
Ich glaube, prinzipiell ist jeder Tag möglich. Es wird nicht immer irgendwas los sein, aber es sind fast täglich eigentlich Leute da, die irgendwas zeigen können, irgendwas sprechen können, wo man sich das anschauen kann. Das Gebäude, also nicht das Gebäude, das Gelände ist auch, wir lassen das auf jeden Fall öffentlich zugänglich, da kann man zu jeder Zeit hinkommen und sich das anschauen. Wir haben am 11. Mai hier ein Konzert, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das ist ein Samstag, das wird auch so vorbei sein, dass man die Züge in der Richtung Leipzig noch bekommt. Das ist auch immer ganz wichtig zu sagen. Und ansonsten das Crossover-Festival, wo man ein ganzes Wochenende sieht, was hier passiert. Und das ist genau an dem Landtagswahlwochenende, 30. 31. August. Sonst jeden Tag gern. Es sind immer alle Menschen hier willkommen auf jeden Fall.
Und am Wochenende hat auch das Café immer auf, Freitag, Samstag, Sonntag.